Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Wir haben heute Morgen das Thema biblische Chronologie vor uns. Vielleicht hat man, als man die Einladung zum heutigen Bibelstudientag bekommen hat, den Gedanken gehabt, das ist ein bisschen ein trockenes, sehr trockenes Thema. Aber ich hoffe, wir werden sehen, dass es ein ganz spannendes Thema ist, das sogar eine fundamentale Bedeutung hat in der Bibel. Das Wort Chronologie heißt eigentlich nichts anderes als die Wissenschaft vom Zeitablauf. Chronos ist die Zeit in ihrem Verlauf und Logie ist die Wissenschaft. Wir haben in der Bibel eine Chronologie, die durchgehend ist vom Anfang des Alten Testaments und sie geht hinüber ohne Lücke bis ins Neue Testament. Es gibt kein altes Volk, das eine solche Chronologie überliefert hätte wie Israel mit der Bibel. Es gibt keine Religion, die ein solches zusammenhängendes Zeitsystem kennt. Zum Beispiel schon überhaupt gar nicht im Koran, im Islam. Und ebenso nicht in den viel älteren Religionen wie Buddhismus, Hinduismus, wo man sich sowieso nicht stark für Ereignisse in Raum und Zeit interessiert, sondern vielmehr für Mythologie. Also was wir hier haben, das ist absolut einzigartig. Kein Volk, kein antikes Dokument enthält eine solche Chronologie. Und da lohnt es sich doch, sich zuerst einmal ein paar Gedanken zu machen über die Zeit. Die Bibel beginnt ja schon mit einer Zeitrechnung, wenn die Schöpfung in 7 Schöpfungstage eingeteilt wird, ganz am Anfang. Und wir sehen, beim 4. Schöpfungstag sagt Gott, 1. Mose 1, Vers 14, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es war also, und Gott machte die 2 großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Gott hat also von Anfang an die Sternenwelt eingesetzt zur Messung und Bestimmung von Zeiten und Zeitabschnitten. Beginnend mit dem Tag, weitergehend über den Monat, dann das Jahr und so weiter. Also das war Gottes Wille von Anfang an, die ganze Heilsgeschichte, die da in 1. Mose 1 beginnt, in ein Zeitsystem hineinzulegen. Gott selber ist der Zeit nicht unterworfen. Etwa 7000 Mal wird Gott im Alten Testament genannt, auf Hebräisch Yahweh, oder manchmal die Kurzform Yah. Das bedeutet der Ewigseiende, der Unwandelbare. Gott ist der Zeit nicht unterworfen, genauso wie er auch nicht dem Raum unterworfen ist. Einstein hat deutlich gemacht, dass Zeit und Raum direkt zusammenhängen. Aber Gott ist eben nicht dem Raum unterworfen, er ist ja der Allgegenwärtige. Und so ist er auch nicht der Zeit unterworfen, er ist der Ewige. Aber alle seine Geschöpfe hat er der Zeit unterworfen. Übrigens auch die Engel, denn in Daniel 10 zum Beispiel entschuldigt sich ein Engel bei Daniel, dass er nicht schon vor 3 Wochen gekommen war, als Daniel betete zu Gott, sondern er war aufgehalten von einem anderen Engelsfürst und konnte so erst 21 Tage später erscheinen. Das macht deutlich, dass Engel auch Zeit und Raum unterworfen sind. Auch der Satan sagt in Hiob 1 vor Gott, dass er vom Durchstreifen der Erde herkomme. Also mitnichten allgegenwärtig. Und darum wissen Geschöpfe auch nicht die Zukunft. Sie können nur ahnen, sie können nur spekulieren. Aber nur der Gott der Bibel allein kennt die Zukunft. Und darum ist auch die Prophetie ein so wichtiges Thema in der Bibel. Weil es den Gott erweist als der Autor der Bibel, der hinter den Bibelschreibern stand, der eben über Raum und Zeit steht als einziger. Wir können uns das vielleicht so ganz menschlich veranschaulichen. Die Heilsgeschichte ist etwa so wie ein langer Tisch vor uns. Ganz am Anfang haben wir die Schöpfung, dann den Sündenfall, später die Sintflut, dann Abraham und so weiter. Alles auf einem Tisch. Für Gott ist alles da, gegenwärtig. Und so nennt er sich eben in 2. Mose 3, Ich bin. Er ist und kann daher alles überschauen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber für uns ist das alles ein Ablauf, der nacheinander kommt. Aber schön ist es dafür, als Geschöpfe, die auf Gott vertrauen und ihm glauben, dürfen wir mit dem Psalmisten sagen, Psalm 31, Vers 16, In deiner Hand sind meine Zeiten. Errette mich aus der Hand meiner Feinde. Also die ganze Zeit, auch in unserem Leben, alles ist in Gottes Hand. Er hat einen fixen Plan, einen Ratschluss auch für unser Leben. Mose dichtete während der Wüstenwanderung den Psalm 90. Und da sagt er von dem Ewigen, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes, Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe geboren waren die Berge und du die Erde und den Erdkreis erschaffen hattest. Ja, von Ewigkeit her, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt es zum Staub zurückkehren, den Menschen, und sprichst, kehre zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Da sehen wir, Gott, der Ewige, ist die Zuflucht für die vergänglichen Menschen, die auf ihn vertrauen. Und darum sagt Mose vertrauensvoll, Herr, du bist unsere Wohnung gewesen. Von Generation zu Generation, in dem Ablauf der Geschlechter. Gott hat einen festen Zeitplan, und so lesen wir in Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, so übersetzt Luther, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Oder Elberfelder, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Nicht irgendwann ist Christus gekommen, sondern als die Zeit nach Gottes Plan dafür erfüllt war. In Römer 5, Vers 6 lesen wir, Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nicht irgendwann, zur bestimmten Zeit in der Chronologie Gottes mit dieser Schöpfung, mit dieser Welt. Und im Blick auf die Endzeit lesen wir im Alten Testament immer wieder auch von der Zeit, die festgesetzt ist. Ich gebe nur eine Stelle an, so als Beispiel. Daniel 9, Vers 27, es geht um die 70. Jahrwoche vor der Wiederkunft Christi. Und da heißt es am Schluss, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Festbeschlossenes, das heißt also Ereignisse in der Zukunft, die ganz fest fixiert sind, die können nicht irgendwie rückgängig gemacht werden oder aufgehoben werden. die kommen so, wie Gott es fest beschlossen hat. Ja, in diesem Sinn wollen wir uns an die Chronologie heranmachen. Aber ich beginne nicht mit Punkt 1 auf dem Blatt, sondern mit Punkt 12. Der Untergang Jerusalems, 586 vor Christus. Dieses einschneidende Ereignis, als die Babylonier die auserwählte heilige Stadt zerstört haben, wird datiert in 2. Könige 25, Vers 8, auf das 19. Jahr Nebukadnezars. Und gemäß 2. Könige 25, 2 war das das 11. Jahr Zedekias. Das ist der letzte König von Juda. Nun, das können wir ganz genau fixieren auf 586 vor Christus. Warum? Von Nebukadnezar haben wir aus der Zeit selbst Keilschriftüberlieferungen der babylonischen Chronik, die genau diese Ereignisse berichten, wie Nebukadnezar eben Israel erobert hat. Rund um dieses Ereignis von 586 gibt es eine ganz genaue Chronologie. Und die Babylonier haben keilinschriftlich gleichzeitig verschiedene astronomische Ereignisse aus dem Leben von Nebukadnezar festgehalten, wie Planetenkonstellationen und so weiter. Und so können wir das heute mit dem Computer ganz einfach nachrechnen. Wann gab es genau diese Ereignisse? Und da kommt nur 586 vor Christus in Frage dann für das 19. Jahr Nebukadnezars. Also gerade dadurch, dass Gott die Sternenwelt und die Planetenwelt eingesetzt hat, nach 1. Mose 1, für die Festlegung und Bestimmung von Zeiten, können wir ganz klar festlegen, das ist das Jahr der Zerstörung Jerusalems gewesen. Mit anderen Worten, hier haben wir einen ganz entscheidenden Schnittpunkt zwischen biblischer und außerbiblischer Chronologie. Und von diesem Zeitpunkt an können wir in der Bibel die Zahlen zurückrechnen und wir können sie dann von da aus rechnen in die spätere Zeit. Ja, das wollen wir mal vor Augen haben und dann beginnen wir unter Punkt 1, wo wir den Titel haben, von Adam bis Noah. Aus 1. Mose 5 entnehmen wir folgende Jahreszahlen. Ich lese beispielhaft vor. 1. Mose 5, Vers 3. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, waren 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, die er lebte, waren 930 Jahre und er starb. Auf dem Blatt haben wir erstens Adam, 130, das war der Zeitpunkt, als er Seth zeugte, dann plus 800, so lange lebte er danach, und die Gesamtzahl seines Lebens 930 Jahre. In 1. Mose 5 haben wir die Geschlechterfolge von Adam bis auf Noah, 10 Generationen, und jedes Mal haben wir diese Jahreszahlen so angegeben wie bei Adam. Und deshalb ergibt sich auf dem Blatt diese Zahlenzusammenstellung. Nun können wir aber Folgendes festhalten. Die Sintflut erfolgte als Noah, die 10. Generation nach Adam, als Noah 600 Jahre alt war. 1. Mose 7, Vers 6. Und so können wir diese Zahlen zusammenrechnen. Das ergibt, von der Erschaffung Adams bis zum Ausbruch der Sintflut vergingen 1656 Jahre. Ich habe gezeigt, wie man das zusammenrechnet. 130, das Alter von Adam bei der Zeugung von Seth, plus 105, das Alter von Seth bei der Zeugung von Enosch, plus 90, plus 70, plus 65, plus 162, plus 65, plus 187, plus 182. Und bei Noah muss man plus 600 rechnen. Und so kriegen wir 1656 Jahre. Ganz kurz zur Bedeutung dieser Namen von Adam bis Noah. Ich mache das ganz kurz, weil ich das schon früher mal erklärt habe an einem Bibelstudientag, als wir 1. Mose durchnahmen. Diese 10 Namen sind ja auch zusammengestellt in 1. Chroniker 1, 1 bis 3. Adam bedeutet auf Hebräisch Mensch. Seth, Ersatz von Hebräisch Schied, setzen, stellen. Enosch bedeutet gemäß der Wurzel Anasch, sündiger Mensch. Kenan bedeutet gemäß einer Wurzel Schmied, aber eine andere gleichklingende Wurzel bedeutet weinen. Und so übersetze ich weinender. Mahalalel, das ist einfach zu übersetzen, Gott ist lobenswürdig. Halal, davon kommt Halleluja, heißt loben. Jered bedeutet Abstieg, von Jarat herabsteigen. Henoch bedeutet Geweihter, Hingegebener. Methuselah kann man übersetzen als Mann des Wurfgeschosses. Metu, Mann. Schalach heißt werfen. Oder Met-Ushalach kann man übersetzen mit ist er tot, so wird er es senden. Lamech bedeutet gemäß dem arabischen Jilmek gewalttätiger Mensch. Noah, Trost, Ruhe. Nun, aus diesen Namen ergibt sich eine Evangeliumsbotschaft. Wir machen das gleich wie Daniel. Er hatte die Schrift an der Wand bei Belsazar, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und hat jedes Wort nach der Wortwurzel gedeutet und daraus einen Satz gemacht. Ja? Und so setzen wir zusammen. Der Mensch, Adam, kam in die Stellung, seht, eines sterblichen Sünders, Enosch. Er weinte, Kenan. Der lobenswerte Gott, Mahalalel, stieg herab, Jered. Er lebte in geweihter Hingabe, Henoch. Sein Tod sendet, Methuselah, dem gewalttätigen Menschen, Lamech, Trost und Ruhe, Noach. Das höchste Alter eines in der Bibel erwähnten Menschen erreichte Methuselah mit 969. 1. Mose 5, 27. Wenn man die Chronologie schön durchrechnet nach diesen Zahlen, ergibt sich, Methuselah starb im Jahr der Flut. Nun, sein Name bedeutet, wenn er stirbt, so sendet er es, oder sein Tod sendet, bewirkt. Genau in dem Jahr, als er starb, schickte Gott die Sintflut als Gericht. In 2. Petrus 2, Vers 4 wird Noah genannt, Noah der Achte. Ein eigentümlicher Name. Man hat schon gedacht, das bedeutet, es waren ja im Ganzen 8 Personen, die in der Arche überlebt haben. Noah, seine 3 Söhne und alle ihre Frauen. Aber Noah wird einfach genannt der Achte. Und wenn wir diese 10 Generationen durchrechnen, ist uns klar, da gab es immer einen dieser vorsintflutlichen Patriarchen. Es gab immer einen, der der Älteste war. Der gewissermaßen der geistlich die höchste Verantwortung hatte. In den Generationen von Adam bis Noah gab es 8 Personen, die immer die Ältesten waren. Ich habe auf dem Blatt Nummer 7 und Lamech Nummer 9 habe ich schwarz hervorgehoben, um zu zeigen, Jared hat Henoch überlebt, weil Henoch entrückt wurde. Und Methuselah, der älteste genannte Mann der Bibel, überlebte seinen Sohn Lamech. Und wenn man also diese wegzählt, so hat man effektiv 8 solche Führer und Noah war der 8. geistliche Patriarch, könnte man sagen. Und so wird er in der Bibel genannt, Noah der 8. Judas erwähnt in seinem Brief eine Prophetie von Henoch, die er noch vor seiner Entrückung geweissagt hat. Und da spricht er über das 2. Kommen von Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit. Als Vorsintflutlicher spricht er bereits über das 2. Kommen Jesu in Herrlichkeit zum Gericht. Und da heißt es in Judas Vers 14, es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam, von diesen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen, inmitten seiner heiligen Tausende Gericht auszuführen und so weiter. Henoch, der siebente von Adam, wir sehen auf unserer Auflistung, ja, Henoch ist die Nummer sieben, die siebte Generation ab Adam. Ja, so übergehen wir schon einmal dieses erste Zeitalter von Adam bis Noah und kommen unter zweitens zur Periode von Noah bis Abraham. Auch da finden wir wieder 10 Generationen. Ganz parallel zu 1. Mose 5. Und so entnehmen wir aus 1. Mose 11, 10 bis 26 und dann auch aus den Angaben in 21, 5 und 25, 7 folgende Jahreszahlen. Sem war 102 Jahre alt, als er seinen Sohn Arpachshad zeugte. Dann lebte er noch 500 Jahre. Das gibt 602. Das ist ein Schreibfehler hier. Arpachshad lebte 35 Jahre, zeugte einen Sohn und dann lebte er noch 403 Jahre. Das gibt 438. So gehen also diese Zahlen schön durch bis auf Abraham. Jetzt müssen wir aber Folgendes beachten. 1. Mose 11, Vers 10 sagt, dass Sem, Arpachshad, 2 Jahre nach der Flut gezeugt hat. Das heißt also, wenn wir jetzt die Zeit berechnen wollen von der Sintflut bis auf Abraham, müssen wir für die Generation von Seth mal 2 Jahre einsetzen. Und dann kommt Arpachshad, 35, und dann dessen Sohn 30 und so weiter. Aber dann gibt es ein Problem. Wir können nicht genau, es steht nicht genau, wann Abraham von seinem Vater Tara oder Terach, 9. Generation, gezeugt wurde. Jetzt könnte man denken, oh, hier gibt es nun in der Chronologie eine Lücke. Aber wenn wir den Text genau lesen, stellen wir fest, Tara, Abrahams Vater, starb in Haran mit 205 Jahren. 1. Mose 11, Vers 32. Dann ging Abraham von Haran weiter ins Land Kanaan. Und zwar war er gemäß 1. Mose 12, Vers 4 damals 75 Jahre alt. Und somit ergibt sich, aha, Tara war bei der Geburt Abrahams 130. Und so können wir Folgendes zusammenrechnen. 2 plus 35 plus 30 plus 34 plus 30 plus 32 plus 30 plus 29. Jetzt habe ich aus Versehen einen kleinen Schreibfehler gemacht. 130 muss man da abstreichen und schreiben 70 plus 75 und das gibt dann gleich 367. So, jetzt muss man dann nicht mehr korrigieren. Also, 367 Jahre von der Sintflut bis auf Abraham. Wir stellen fest, wenn wir diese Zahlen, wie ich sie hier aufgeführt habe, von Sem bis auf Abraham anschauen, dass das Lebensalter deutlich abnimmt. Während die vorsintflutlichen Patriarchen so uralt wurden, der älteste sogar 967, man beachte, keiner wurde 1000. Aber doch bis 967 stellen wir fest, die Alter gehen nach der Flut deutlich runter. Während Sem noch 600 Jahre alt wurde, Arpachshad 438, Shelach 433, Eber 464, Peleg 239, Regu 239, dann Seruk 230, Nahor 148, Terach 205 und Abraham, werden wir noch später sehen, wurde noch 175. Also das Alter dieser Patriarchen geht langsam runter und nähert sich immer mehr dem, was für uns normal ist. In der heutigen Zeit gibt es kaum Menschen, die die Grenze von 120 überschreiten. Es gibt es. Ganz knapp Aber mit 120 ist effektiv heute eine Grenze erreicht, die praktisch nicht zu überschreiten ist. Ja, also es fällt auf, diese Alter nehmen ab, bis sie dann in eine gewohnte Größenordnung kommen. Mose schreibt ein paar Jahrhunderte nach Abraham in Psalm 90, unsere Lebenstage sind 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Er selber wurde noch 120, ja? Aber er beschreibt schon für Israel das übliche 70 oder 80 Jahre. Wobei man bedenken muss, in Ägypten, die Zeitgenossen, die hatten dort etwa eine durchschnittliche Lebenserwartung von 30 Jahren. Das wissen wir durch die Zahlenangaben in den ägyptischen Chronologien der Pharaonen. Da sehen wir, dass sie also deutlich tiefer waren. Aber Israel hatte eben Gesetze von Gott gegeben, die waren vorgesehen, damit ihr lange lebt im Lande. Und so hatte Israel gegenüber den anderen Völkern eine deutlich höhere Lebenserwartung. Übrigens, die abnehmenden Lebensalter der Patriarchen nach der Flut lassen sich mit einer Exponentialfunktion beschreiben. Eine Exponentialfunktion ist also in einem Koordinatensystem in der Mathematik mit einer X- und einer Y-Achse. Und da kann man also so Kurven beschreiben. Und das sind eben Gleichungen mit x Quadrat, ja? Nun, diese Abnahme, diese Zahlen entsprechen einer umgekehrten Exponentialfunktion. Und das ist schon erstaunlich. Mit ganz kleinen Abweichungen, die ja in der Natur üblich sind. Kann man nachlesen bei Siegfried Scherer, ein Biologe, ein Biologieprofessor, die Suche nach Eden, Seite 170. Nun, diese Entdeckung ist ein starkes Argument für die Echtheit der Zahlenangaben, die wir da in der Bibel haben. Denn im Altertum waren solche Exponentialfunktionen in Israel unbekannt. Ja, aber wie sollen diese Zahlen so zufällig genau in diese Kurve reinpassen? Nun, sie waren eben echt. Und es ist so, da manche zeitabhängige biologische Prozesse gerade mit Exponentialfunktionen beschrieben werden können, weist dies auf einen noch oder weitgehend unbekannten biologischen Prozess hin, der für diese Abnahme verantwortlich ist. Eine Teilerklärung ist natürlich die Tatsache, dass diese Wasser oberhalb der Ausdehnung vom zweiten Schöpfungstag, das muss man sich vorstellen als Wasserdampf in einer Höhe ab 3000 Metern, das hatte ja einen gewaltigen Strahlenschutz zur Folge. Und so gab es vor der Sintflut durch dieses Wasser oberhalb der Ausdehnung, gab es ein gleichmäßiges Klima auf der ganzen Erde, Treibhauseffekt, und gleichzeitig eine sehr starke Schutzfunktion gegen gefährliche Strahlen, die mit dem Altern viel zu tun haben. Und diese Wasser sind in der Sintflut in diesen 40 Tagen, 40 Nächten abgestürzt. Und darum heißt es in der Bibel, nur dort unter die Fenster des Himmels taten sich auf. Dieser Ausdruck wird später nie mehr für Regen verwendet. Dieser Ausdruck kommt nur noch vor, dann später in Malachi, in bildlichem Sinn, wo Gott sagt, sie sollen ihn prüfen, dass er die Fenster des Himmels öffnet und ihnen Segen gibt. Ja, jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt. Drittens, von Abraham bis zum Auszug aus Ägypten. Wir haben also bereits errechnet, wie viele Jahre nach Tara Abraham geboren wurde. Ich nehme das schon mal vorweg. Wenn wir das nun alles so weiterrechnen bis auf die Zerstörung Jerusalems im Jahr 586 vor Christus, ergibt sich für Abrahams Geburt 2111 vor Christus. Also Abraham wurde am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus geboren. Nun, wir haben bereits gesehen, Abraham zog 75 Jahre nach seiner Geburt in Kanaan ein. Von Gott wurde er aus Ur in Chaldäa, heutiger Südirak, berufen und so ging er ins Land Kanaan. Gott hatte ihm verheißen, er werde noch einen Nachkommen erhalten. Aber Abraham musste jahrelang warten und es kam kein Kind. Und so heiratet Abraham mit 85 Jahren die Ägypterin Hagar, 1. Mose 16, Vers 3. Und so können wir das datieren auf 2026 vor Christus. Aber schließlich, als er 100 war, wurde Isaak geboren. 1. Mose 21, 5. Und so errechnen wir als Geburtsjahr Isaaks 2011 vor Christus. Wenige Jahre später wurde Hagar und Ismael ausgetrieben. Nämlich damals, als Isaak entwöhnt wurde. Ismael hatte ihn verspottet. 1. Mose 21, 9 bis 21. Im Galaterbrief wird diese Geschichte sogar so umschrieben, Galater 5, Ismael habe Isaak verfolgt. Aber es war nur ein Verspotten, ein Auslachen. Das kann uns übrigens zeigen, dass wir auch hier in unseren Breitengraden durchaus im biblischen Sinn Verfolgung haben, nämlich dann, wenn wir verspottet werden. Ich werde noch zeigen, wie man das errechnen kann, dass das also 5 Jahre nach der Geburt von Isaak war, 2006 vor Christus. Damals wurde Isaak entwöhnt. Und es fällt uns auf, das ist ein bisschen spät für eine Entwöhnung. Ja? Also was in biblischen Ländern üblich war, man hat die Kinder gestillt so von 1 bis 3 Jahren. Aber das war ja schon ein spezieller Fall. Die Mutter 90, der Vater 100 und sie kriegen ein Kind. Es war ein Wunder Gottes. Und so versteht man, dass natürlich Sarah sich wahrscheinlich nicht so gut abgelöst hat, jetzt wo sie endlich mal stillen konnte. Aber stellen wir uns vor, das war natürlich schon ein ganz spezielles Bild, das sich darbot. Eine 95-jährige Frau stillt noch ein 5-jähriges Baby. Und das erklärt uns ein bisschen den Grund für das Spotten von Ismael. Ja, das ist der Hintergrund. Und dann wurde er aber vertrieben. Nun, wenn wir weitergehen in der biblischen Geschichte, Isaak heiratet mit 40 Jahren. Also 40 Jahre später meint 40 Jahre nach seiner Geburt, ja? 1. Mose 25, Vers 20. Da kommen wir auf das Jahr 1971 vor Christus. Die Geburt der Zwillinge Esau und Jakob erfolgte 20 Jahre später. 1. Mose 25, Vers 26, also im Jahr 1951. Abraham stirbt 175 Jahre nach der Geburt, 1. Mose 25, 7, und so kommen wir auf das Jahr 1936 für sein Todesjahr. In der Geschichte Jakobs lesen wir, wie Jakob fliehen muss. Er geht nach Paddan Aram zu seinem Onkel Laban, und zwar 77-jährig. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt kann man nicht einfach so schnell auf diese Jahreszahl kommen. Ich habe hier ein Sternchen vorangesetzt bei Jakob. Und etwas weiter unten im Text sieht man ein Sternchen mit folgender Erklärung. Josef, einer der Söhne Jakobs, war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand und seine Träume deutete. 1. Mose 41, 46. Dann kamen, ich setze natürlich jetzt ständig die biblische Geschichte voraus, also mindestens den Sonntagsschulstoff. Nach 7 Jahren Überfluss war Josef 37. 1. Mose 41, 53. Dann kamen die Jahre der Hungersnot. Im 2. Jahr der Hungersnot kam Jakob nach Ägypten. Und da war er gemäß 1. Mose 47, 9, 130 Jahre alt. Nun wird klar, das war also im 39. Lebensjahr Josefs. Jakob war folglich bei der Geburt Josefs 91. Aber vorher hatte Jakob ja Laban 14 Jahre gedient für Rahel und Lea. Und da wurde Josef geboren und so ergibt sich Jakob ging mit 77 nach Paddan Aram. Also, man könnte oberflächlich gesehen schnell denken, aha, hier bricht nun diese zusammenhängende Chronologie plötzlich ab. Aber wenn wir in den Geschichten alle die Zahlen, die da einfach so vorkommen, scheinbar nebensächlich, wenn wir die festhalten, kriegen wir am Schluss die durchgehende Chronologie. Über Abraham, Isaak, Jakob bis auf Josef. Nun, Josefs Tod erfolgt mit 110 Jahren. 1. Mose 50, 26. Und so können wir das Todesjahr Josefs errechnen auf 1750 vor Christus. Nun wollen wir hier am Ende, bei den letzten Versen des ersten Buches Mose angelangt, wollen wir die Brücke schaffen zum Auszug aus Ägypten, beschrieben im zweiten Buch Mose. Jetzt müssen wir aber herausfinden, wann Mose geboren wurde. Nun, auf der nächsten Seite, schauen wir mal Punkt 4 an, habe ich geschrieben, vom Einzug Abrahams nach Kanaan, 1. Mose 12, Vers 4 und 5, und der gleich danach erfolgten Bundesverheißung Gottes an Abraham in Sichem, im heutigen Nablus, 1. Mose 12, 6 bis 8. Und gleich darauf ging ja Abraham wegen einer Hungersnot nach Ägypten hinab und wohnte dort eine gewisse Zeit. 1. Mose 12, 9 bis 20. Also von diesem Ereignis an, Einzug Abrahams, Bundesverheißung in Sichem und dann Aufenthalt in Ägypten, bis zum Auszug der Israeliten aus Ägypten in 2. Mose 12, und der gleich danach erfolgten Gesetzgebung am Sinai, 2. Mose 19, liegt eine Periode von 430 Jahren. Woher nehme ich das? Galater 3, Vers 16. Der Apostel Paulus schreibt, dem Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Samen. Das ist die Verheißung des Messias und des Segens für Israel. Dem Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Samen. Er sagt nicht, und den Samen, als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, welcher Christus ist. Dieses aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig, um die Verheißung aufzuheben. Also, Paulus sagt, dieser Bund, den Gott mit Abraham machte in Sichem und den er dann später in mehreren Phasen weiter bestätigt hatte im Leben Abrahams, dieser Bund wird nicht irgendwie annulliert, aufgehoben, dadurch, dass Gott mit Israel am Sinai später wieder einen Bund gemacht hat. Der Bund mit Abraham war nämlich ohne Bedingung, dass Israel Segen bekommt und das Land bekommt. Aber der Bund am Sinai, der hatte Bedingungen. Und wegen dieser Bedingungen hatte Israel alle Vorrechte verspielt. Und nun erklärt der Galaterbrief, also ihr müsst nicht denken, dass dieser Bund an Abraham, dass der aufgehoben worden sei durch den späteren Bund vom Sinai. Das sind zwei parallele Dinge. Aber er erklärt uns, die Spanne dazwischen ist 430 Jahre. Und nun, das hilft uns, eine schwierige Stelle gut zu verstehen. 2. Mose 12, Vers 40 bis 41. Da geht es um den Auszug aus Ägypten. Und Mose erklärt, und die Wohnzeit der Kinder Israel, hebräisch Bnei Israel, bedeutet einfach Israeliten. Und die Wohnzeit der Israeliten, die sie in Ägypten zugebracht haben, ist 430 Jahre. Und es geschah am Ende der 430 Jahre, und es geschah an diesem selbigen Tag, dass alle Heere des Herrn aus dem Land Ägypten auszogen. Es war im Monat Nissan, 430 Jahre nach was? Ja, der Wohnzeit der Kinder Israel in Ägypten. Jetzt könnte man denken, aha, diese 430 Jahre haben Bezug, so lange war Israel als Volk in Ägypten. Nein, hier rechnet Mose bereits ab Abraham, der mit zu diesem Volk der Israeliten gehört, der Bnei Israel. Und der hat ja damals schon eine gewisse Zeit in Ägypten gewohnt. Und diese ganze Wohnzeit beginnt also mit Abrahams Wohnzeit in Ägypten, kurz nach seinem Einzug in Kanaan, bis zum Auszug der Israeliten, das sind die 430 Jahre. Das Ganze wird noch durch eine dritte Stelle untermauert, in 1. Mose 15, 13. Da bestätigt Gott den Bund mit Abraham, den er schon in Sichem gemacht hatte. Und da lesen wir in Vers 13 folgendes. Und er sprach zu Abraham: Gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird, in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen, und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter. Nun, hier haben wir 400 Jahre, nicht 430. Aber beachten wir, diese Prophetie zielt nicht auf Abraham, sondern auf seine Nachkommenschaft. Gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird. Das ist der Hauptpunkt. Und wer ist zunächst mal der Same Abrahams gewesen? Isaak. Und letztlich dann, natürlich geht dies bis auf Christus, dieser Ausdruck Same. Aber hier heißt es nun also, dein Same wird ein Fremdling sein. Es geht um Isaak. Ein Ausleger hat darauf hingewiesen, dass eigentlich diese Prophetie sprachlich eine Introversion darstellt. Darum habe ich hier geschrieben, A. Gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das nicht das ihre ist. Und dann eingerückt, B. Und sie werden ihnen dienen. B. Und sie werden sie bedrücken. Und dann wieder A. 400 Jahre. Also, wir haben hier die Geschichte des Samens Abrahams, der ein Fremdling sein wird. Und diese ganze Zeit der Fremdlingschaft umfasst 400 Jahre. Aber in dieser Geschichte der Fremdlingschaft des Samens Abrahams, da kommt es, dass die Nachkommenschaft einem fremden Volk dienen wird als Sklaven und von diesem Volk unterdrückt, grausam unterdrückt werden soll. Nun, wo beginnen diese 400 Jahre? Sie beginnen mit der Erweisung Isaaks als Same. Isaak wurde geboren, aber da war noch ein anderer da, Ismael. Und wann wurde wirklich klar, dass Isaak der alleinige Erbe ist? Erst in dem Moment, als Ismael ausgestoßen wurde. Und das war eben da bei der Entwöhnung Isaaks. Und nun ist Folgendes interessant. Noch in 1. Mose 17, 23, also vor der Austreibung, wird Ismael als Sohn Abrahams bezeichnet. Sein Sohn. Aber ab der Austreibung, 1. Mose 21, 9, wird er nur noch genannt Sohn der ägyptischen Magd. Mit der Austreibung wurde klar, Isaak ist der Same, er ist der Erbe. Und so können wir rechnen, vom Auszug aus Ägypten 400 Jahre zurück. Und das gibt eben das Alter von Isaak, als er 5-jährig war. Ja, ich war Abraham war bei der Geburt Isaaks 100-jährig. 25 Jahre war er schon im Land. Und dann 5 Jahre dazu haben wir die Austreibung Ismaels, die Entwöhnung Isaaks. Das gibt 30 Jahre. Und von da an werden diese 400 Jahre gerechnet der Fremdlingschaft. Nun, die Nachkommen Abrahams kamen später nach Ägypten. Und wenn wir weiterlesen in 1. Mose 15, Vers 14, da sagt Gott, aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden. Das ist eine Prophetie auf die 10 Plagen über Ägypten. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Der Exodus, der Kinder Israel, die ja reich beschenkt wurden von den Ägyptern, und sie sollten auch fordern, das wird genannt berauben. Das war übrigens der Lohn für die unbezahlte Arbeit. Gott will, dass die Arbeit gerecht bezahlt wird.
Ja, also ich lese weiter. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe.
Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden. Wirst begraben werden in gutem Alter. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter, das Hauptvolk der Kananiter im Land, ist bisher noch nicht voll. Nun ist Folgendes beachtlich. Hier wird gesprochen, der Auszug geschieht in der vierten Generation. Jetzt haben wir ein bisschen ein Problem. Von Abraham her vier Generationen bis zum Exodus. 400 Jahre, das geht, ja? Mit der Entwöhnung Isaaks bis zum Auszug, 400 Jahre. Aber vier Generationen. Nun, die Israeliten gingen, das heißt Jakob und seine Söhne und ihre Familie, gingen hinab nach Ägypten. Und der Aufenthalt in Ägypten war effektiv 215 Jahre, von dem Moment abgerechnet. Und nach der Bibel sind das genau vier Generationen. Denn wir lesen ja in 2. Mose 1, Vers 2, einer der zwölf Söhne war Levi. Und von Levi heißt es in 2. Mose 6, 16 bis 20, sein Sohn hieß Kehat. Kehat zeugte Amram und Amram zeugte Mose. Und Mose zog aus. Da haben wir genau die vier Generationen. Levi, Kehat, Amram, Mose. Aber das bezieht sich nur auf die 215 Jahre ab dem Einzug Jakobs nach Ägypten. Und so haben wir also hier eine wunderbare, stimmige Prophetie, umfassend eben von diesen 400 Jahren. Und wir werden gleich sehen, der Auszug aus Ägypten fand statt 1606 vor Christus und eben von daher gerechnet 400 Jahre ergibt das Jahr der Entwöhnung und der Einsetzung Isaaks als Alleinerbe 2006 vor Christus. So, jetzt ist Zeit für Pause. Eine Viertelstunde. Wir haben noch einiges vor. Wir kommen nun zu Punkt 4. Von Ägypten bis Kanaan. Ich lese aus der Predigt von Paulus in der Synagoge in Antiochia, Apostelgeschichte 13, Vers 17, nach dem Mehrheitstext. Der Mehrheitstext umfasst die Mehrheit aller verfügbaren griechischen Handschriften des Neuen Testaments, etwa 90%. Die haben eine eindrückliche Einstimmigkeit und erweisen sich so eben als ursprünglicher Text. Und da lese ich ab Vers 17. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Lande Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dannen heraus. Und eine Zeit, bei 40 Jahren, pflegte er sie in der Wüste. Und nachdem er sieben Nationen im Lande Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben.
Und nach diesem, bei 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis auf Samuel, den Propheten. Und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang.
Und nachdem er ihn weggetan hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Hier haben wir wichtige chronologische Angaben. Nach dem Auszug aus Ägypten
gab es 40 Jahre Wüstenwanderung.
Darauf wurde das Land erobert. Es wird nicht gesagt, wie viele Jahre das waren. Aber nach der Eroberung des Landes kam die Richterzeit bis auf Samuel. Und die umfasst eine Periode von 450 Jahren. Dann begann das Königtum in Israel mit Saul, der 40 Jahre lang geherrscht hatte. Nun schauen wir den gleichen Text an im Nestle-Aland-Text. Das ist der griechische Text, der vor allem beruht auf den ältesten Handschriften, die wir haben, aus Ägypten. Aber das Problem ist, in Ägypten hat man nie originale Handschriften bekommen. Wie in der Türkei Epheserbrief, Timotheusbriefe oder in Griechenland, Korintherbriefe, Philipperbrief und so weiter, Thessalonicher Briefe oder Italien, Römerbrief, der kam original dorthin. In Ägypten nicht, und Ägypten war besonders anfällig für ihr Lehren. Und darum ist dieser älteste Text gar nicht so vertrauenswürdig, obwohl er heute meistens bei den neuen Übersetzungen als Grundlage genommen wird. Nun schauen wir gleich mal, wie es da heißt. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Lande Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dannen heraus. Und eine Zeit bei 40 Jahren pflegte er sie in der Wüste. Und nachdem er 7 Nationen im Lande Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben für 450 Jahre. Und danach gab er ihnen Richter bis auf Samuel den Propheten. Und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Ein kleiner Unterschied, ja? Aber hier muss man den Text so auf Anhieb verstehen. 40 Jahre Wüstenwanderung, dann kam die Landnahme unter Josua. Sie wohnten sich ein für 450 Jahre. Und nachher kam die Richterzeit. Das geht natürlich nicht nach den biblischen Angaben im Buch Josua und Richter und Samuel. Natürlich, vielleicht könnte man das Ganze ein bisschen retten und sagen, ja, das und danach greifen wir zurück. Und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Und danach. Aber der Text ist nicht ganz klar. Und eigentlich so, wie er auf Anhieb verstanden werden muss, ist er eindeutig chronologisch falsch. Aber jetzt werden wir gleich sehen, woher hat überhaupt Paulus diese 450 Jahre? Und dann wird deutlich werden, dass der Nestle-Aland-Text wirklich falsch ist an dieser Stelle. Ja, wir haben also den Auszug aus Ägypten bereits behandelt, 430 Jahre nachdem Abraham ins Land Kanaan kam und so weiter. Dann kamen 40 Jahre Wüstenwanderung, und so haben wir nun auf dem Blatt 4 folgende Angaben vom Exodus, vom Auszug bis zum Beginn der Richterzeit. Auszug aus Ägypten, werden wir gleich sehen, 1606 vor Christus. 40 Jahre Wanderung in der Wüste, Moses tot am Ende davon. Das war also 1606 bis 1566. Einzug in Kanaan, 1566. Und nun werde ich gleich zeigen, wie man herausfinden kann, dass die Landeroberung unter Josua 6 Jahre dauerte und vom Tode Josuas bis zum Beginn der Richterzeit, bis zur Fremdherrschaft unter Mesopotamien, da vergingen 14 Jahre. Und dann beginnt die Richterzeit. Und nun kommen wir zu fünftens, die Zeit der Richter. Das Richterbuch ist chronologisch höchst interessant, denn es ist voller Zahlenangaben. Und zwar wechselt diese ganze Zeit immer von Gewaltherrschaft und Ruhe. Israel verfällt in den Götzendienst. Schon ein paar Jahre nach dem Tod von Josua. Deshalb lässt Gott sie durch eine andere Nation grausam unterdrücken und beherrschen, damit sie zur Einsicht kommen und zu Gott schreien. Und sobald sie umkehren, schickt Gott ihnen einen Richter, der sie aus der Not herausführt oder sie lindert. Und so haben wir ständig einen Wechsel von Gewaltherrschaft und Ruhe. Gewaltherrschaft und Ruhe. In der folgenden Liste habe ich alle Bibelstellen angegeben, wo Jahreszahlen für die Chronologie zur Verfügung stehen. Die erste Gewaltherrschaft war die von Kushan Rishathaim aus Mesopotamien, Richter 3, Vers 8, für 8 Jahre. Dann kommt, 3, Vers 11, eine Ruhe von 40 Jahren. Dann kommt die Gewaltherrschaft von Eglon von Moab, Richter 3, Vers 14, für 18 Jahre. Es folgt eine Ruhe, Richter 3, Vers 30, von 80 Jahren. Und so geht das weiter bis zum Ende des Richterbuches. Aber die Richterzeit ist noch nicht fertig. Denn Eli, der Hohepriester, war auch ein Richter. Er richtete 40 Jahre gemäß 1. Samuel 4, Vers 18. Und nach ihm kam Samuel als letzter Richter, 1. Samuel 27, für 20 Jahre. Nun, wenn ich jetzt alle diese Zahlen zusammenrechne, ich habe es da unten gemacht, also zuerst mal alle Gewaltherrschaften, 8 plus 18 plus 20 plus 7 plus 3 plus 18 plus 40, das gibt 114 Jahre Gewaltherrschaft, inklusive die Gewaltherrschaft von Abimelech, der ein Israelite war, von 3 Jahren. Die Ruhe- und die Richterzeit können wir so zusammenrechnen, 40 plus 80 plus 40 plus 40 plus 23 plus 22 plus 6 plus 7 plus 10 plus 8 plus 40 plus 20 und das gibt 336 Jahre. Rechnet man nun alles zusammen, Gewaltherrschaft und Richter- und Ruhezeit, ergibt das exakt 450 Jahre. Ja, jetzt wissen wir, woher hatte der Apostel Paulus diese Angabe und bei 450 Jahren gab er ihnen Richter bis auf Samuel. Er hat all die Zahlen in der hebräischen Bibel zusammengezählt. Außer, sieht man das auf dem Blatt bei drittletzter Punkt, Philister und Simson, Richter 13, Vers 1, das waren 40 Jahre. Aber in der Fußnote habe ich dann geschrieben, inklusive 20 Jahre Simson, Richter 16, Vers 31. Simson hat ja Israel nicht befreit von den Philistern. Diese Gewaltherrschaft der Philister geht bis zum Schluss über Israel und die Philister töten am Schluss Simson. Aber Simson war während dieser 40 Jahren war er ein Akteur, der ständig Aktionen gemacht hat gegen die Philister.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas Biblische Chronologie und Heilsgeschichte.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 2 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.